Mensch Margot. Ein Podcast von NDR Niedersachsen. In Zusammenarbeit mit der Evangelischen Kirche im NDR und der Hans-Lilje-Stiftung.
Sehr herzlich willkommen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer und alle, die uns zuschauen über YouTube. Eine neue Folge mit Mensch Margot. Hallo Margot, neue Folge, neues Glück. Wir reden heute über die USA, über Amerika, über das, was sozusagen dieses Land mit uns anstellt, emotional. Denn da ist ja auch irgendwie in letzter Zeit wirklich eine ganze Menge passiert. Manche sagen, es ist eine Hassliebe. Man kann auch sagen, es ist ein ambivalentes Verhältnis, was wir zu den Nachbarn vielleicht drüben haben. Und irgendwie hat es nochmal einen neuen emotionalen Höhepunkt erreicht oder Tiefpunkt, je nachdem, wie man das sehen will, durch die Trump-Jahre. Und jetzt wiederum haben alle eine ganz große Hoffnung. Also es ist nie mittelhoch, sondern immer himmelhoch. Wie heißt das? Oder zu Tode betrübt.
Auch zu Tode betrübt, ja. Aber ich denke, es ist eher eine Entfremdung in den letzten Jahren gewesen. So eine Irritation, dass das nicht das Amerika ist, der Freiheit, so glorreich und so wunderbar, sondern eher so eine schleichende Entfremdung. Dann doch lieber Europa.
Wir verstehen die nicht mehr so ganz, ne?
Ja, ob wir sie früher verstanden haben, ist ja die andere Frage. Muss ich sagen, vielleicht haben wir es geglaubt. Aber inzwischen habe ich schon den Eindruck, dass viele doch sagen, Mensch, Europa ist so interessant, hier ist gut sein. Wir haben doch kulturell eine größere Nähe und was da gerade abgeht, ist uns zum Teil auch rätselhaft.
Was war denn dein erster Berührungspunkt mit den USA? Also dein allererster?
Also mein Vater hatte auf dem Schreibtisch immer so eine kleine Kopie vom Luftbrückendenkmal in Berlin stehen. Und das war für ihn so das Symbol, das steht heute bei mir auf dem Fensterbrett, dass die Amerikaner für die Freiheit gesorgt haben. Also ich weiß auch, dass alle froh waren, er war in amerikanischer Kriegsgefangenschaft gelandet. Also das war so die Erzählung, Amerika, Land der Freiheit, hat uns befreit vom Nationalsozialismus, Amerika, Freiheit, großartig. Das war so die Erzählung meiner Kindheit. Als ich dann hinkam, sah es schon wieder ganz anders aus.
Also durchweg positiv zu Beginn.
Bei meinen Eltern war das sehr positiv. Die Amerikaner stehen für Freiheit.
Ja.
Das war.
Und dann, du hast gerade gesagt, als du dann hingekommen bist, sag nochmal, wann das war. Das hatten wir schon häufiger.
1974 war das. Ja. Also da war ich 16 Jahre alt. Und an dem Internat, an dem ich da das Stipendium gewonnen hatte, habe ich beispielsweise Rassismus erlebt. Das war für mich schockierend. Ich meine, in Deutschland hatten wir damals nicht viele Menschen dunkler Hautfarbe, aber dass die derartig ausgegrenzt wurden, das waren halt Stipendiaten wie ich. Ich habe dann immer mit denen gegessen, weil die reicheren Kinder blieben unter sich. Das fand ich bedrückend, dann die Armut. Also ich fand das sehr unangenehm, wenn in so einem Supermarkt dann ein 75-jähriger Mann mir die Sachen in die Plastiktüte gesteckt hat. Also ich habe da schon angefangen, sehr, sehr nachzudenken. Der Vietnamkrieg ging zu Ende und viele haben gesagt, wir dürfen nicht aufgeben, wir müssen bis zum Ende und die USA müssen siegen. Also da war schon eine große Irritation für mich.
Ich war ja auch drüben.
Wann war das denn das?
Ja, ich überlege gerade. Ich glaube 1998. Und es ist irgendwie so, dass man rüberkommt und merkt, okay, es gibt diese schillernde, strahlende Oberfläche und es gibt da drunter ganz, es wäre bei uns ja wiederum auch so, wenn man in jedem Land, in das man, glaube ich, kommt, lernt man es erst richtig kennen. Aber es ist doch faszinierend gewesen, was da alles zu entdecken war und was da alles unter der Oberfläche so ein bisschen wabert. Wie würdest du dein Verhältnis heute beschreiben zu den USA?
Das ist wirklich ambivalent, weil es gibt das großartige Amerika, also in der Forschung, in der Lehre, die Universitäten, was da möglich ist. Ich war ja dann auch 2010 fast 6 Monate nochmal da in Atlanta an der Emory University. Und das fand ich natürlich toll, also was da alles möglich und denkbar ist. Aber ich bin völlig irritiert, muss ich sagen, von den Republikanern jetzt, wie sie da an Trump kleben bleiben. Diese Kongressabgeordnete aus Georgia, die eine Waffennärrin ist überhaupt. Also das Thema Waffen in den USA, das ist ja was wir überhaupt nicht, die National Rifle Association, dass die so eine Macht hat. Ich habe sogar erlebt, dass in den Kirchen gebeten wurde, die Waffe vorne abzulegen. In anderen Kirchen durfte man es sogar anbehalten während des Gottesdienstes. Das finde ich absolut unmöglich. Das geht für mich gar nicht.
Ja, also dass man mit Waffen in die Kirchen geht, also dass man überhaupt überall hingeht mit Waffen.
Und dass der Mensch einfach Waffen besitzt und sagt, natürlich haben wir eine Waffe.
Ja.
Und auch das Verhältnis, was mich immer wieder irritiert hat, zum Staat. Also wir sind ja so in so einer Mischung, dass wir sagen, wir wollen was für uns tun, aber trotzdem erwarten wir vom Staat eine ganze Menge. In Amerika, weiß ich, hatte ich einmal eine Diskussion, dass ich gesagt habe, ja, also man kann ein Kind nicht einfach irgendwie nennen, da muss der Staat ja auch aufpassen, was die Eltern mit dem Kind machen. Da haben die sich aufgeregt, die amerikanischen Freunde haben gesagt, und wenn ich mein Kind Deckenlampe nenne, dann nenne ich es Deckenlampe, damit hat der Staat überhaupt nichts zu tun.
Ja
also dieses wir ganz für uns, aber dann sorgen wir auch ganz für uns und dann gibt es überhaupt keine soziale Absicherung, wie wir sie kennen.
Und du hast eben gesagt, dass du die Republikaner gar nicht mehr verstehen kannst. Die Gegenseite würde wiederum sagen, die kann die Demokraten gar nicht mehr verstehen. Also da kommen wir heute noch hin auf diese tiefe Spaltung auch im politischen System. Aber erstmal Zahlen. Ich habe ja immer gerne Umfragen dazu. Das fand ich nämlich ganz interessant. Die sind relativ neu. Also die Amerikaner, die lieben die Deutschen, die mögen uns recht gerne. Umgekehrt sieht das ein bisschen anders aus. Also 3/4 in den USA sehen das Verhältnis zu Deutschland als gut. Und das steigt auch noch an. Das ist ein steigender Trend. Umgekehrt sagen 80% der Deutschen, die sehen das Verhältnis als schlecht an. Das sind Werte wie in Russland, muss man sich mal vorstellen. Also klar, Russland-USA, lange Feindschaft. Also da haben wir Werte wie in Russland. Und wir gucken mal nur zum Vergleich ins Nachbarland Polen. Da ist das Image der USA zu 80% positiv. Also ja, interessant. Da ist einiges passiert. Von unserer Seite her, wie wir auf die USA blicken. Also du hast eben gesagt, wie positiv das Bild mal war bei deinen Eltern. Was ist da passiert in der Zwischenzeit?
Also ich denke, dass vor allen Dingen natürlich die Donald-Trump-Jahre einiges verändert haben. Zur Zeit von Obama waren die Umfragen sicher noch ganz andere. Aber die Frage, wie Amerikaner für uns dastehen, die hat sich schon sehr verändert. Ich meine, wir haben jetzt die Waffenthemen genannt, aber natürlich Donald Trump mit seinem Getwittere, also dass da Lügen verbreitet werden, dass die Presse gar nicht mit hinterherkommt, das richtig zu stellen, dass da regiert wird, gerade nach dem, was ihm einfällt. Und dass vor allen Dingen, was ja immer Multilateralismus genannt wird, also dass wir das doch als Errungenschaft angesehen haben, die UNO, UNICEF, die Weltgesundheitsorganisation, dass Staaten zusammenarbeiten und dass plötzlich dieses America First, dieser Nationalismus, nur wir Amerikaner und nichts anderes zählt, das finde ich schwierig, aber gleichzeitig muss man sehen, wir haben auch solche Bilder gehabt, die vielleicht gar nicht stimmen. Ich weiß, dass ich mal auf dem Flughafen bei einer Frau mich erkundigt habe, weil das Gepäck verschwunden war und die konnte mir eigentlich gar nichts sagen und dann sagte meine Freundin, in Atlanta sagt, die muss dir vorstellen, die ist in ihrem Leben noch nie geflogen. Also wir treffen auch bestimmte Amerikaner, aber es gibt natürlich auch viele Amerikaner, die in ganz kleinen, engen Verhältnissen leben. Und dann gibt es diese liberalen Großstädte. Ich nehme jetzt mal in Georgia, Atlanta, das ist eine wirbelnde Großstadt. Mhm. Aber wenn du raus aufs Land fährst, da gibt es Armut, Landarmut und Leute, die nie über ihren kleinen Kreis hinausgekommen sind, die haben überhaupt keine Weltläufigkeit, wie wir uns das immer vorgestellt haben bei den Amerikanern.
Da war ich übrigens auf dem platten Land, erzähle ich später noch ein bisschen ausführlicher, in Alabama, im Bible Belt, ja, das in den Südstaaten. Vorstellen. Also das war wirklich eine harte Landung. Kann ich nachher noch ein bisschen mehr zu erzählen. Ich wollte noch so ein bisschen anfangen zum Bild der USA. Das ist ja so, ja, wie soll man das sagen? Es hat ja wahnsinnig positiv begonnen. Also eine der ältesten Demokratien der Welt. Also da gab es bei uns noch Leibeigenschaft, Unabhängigkeitserklärung 1776.
Da gab es aber auch noch Sklaverei in den USA.
Das stimmt auch.
Ja. Okay, also da hast du recht. Erklärung, guter schön Punkt. Hin und her, aber...
Gut, Margot. Ja. Genau, stimmt. Und denn die Erklärung lautet so, das Zitat, wir halten diese Wahrheiten für ausgemacht, also 1776, das war noch vor der Französischen Revolution, und zwar, dass alle Menschen gleich erschaffen worden sind, dass sie von ihrem Schöpfer mit gewissen unveräußerlichen Rechten begabt worden, worunter sind Leben, Freiheit und das Bestreben nach Glückseligkeit. Also von der Theorie her muss man da erstmal drauf kommen. Da war hier in Europa noch Absolutismus als Staatsform. Aber du hast ja recht, die Sklaverei, die gab es ja eben schon.
Für Frauen galt es im Übrigen auch nicht. Ja? Also
auch
das
nicht.
Galt für weiße Männer, muss man mal sagen.
Also in der Theorie
eine ist es
tolle
gut,
Idee.
Das will ich auch nicht bestreiten. Die Theorie ist gut.
Aber in der Praxis von Anfang an wahrscheinlich ja. Auch mit dem Thema Rassismus und Sklaverei hast du recht. In der Praxis
ich denke,
von
die Sklaverei,
Anfang an
der Rassismus, das hat Amerika geprägt bis heute. Ja, also das ist etwas, was wir so, glaube ich, gar nicht nachempfinden können. Und als bei der Einführung von Joe Biden diese wunderbare junge Frau, diese 22-Jährige, ihr Gedicht vorgetragen hat und hat gesagt, und ich stamme ab von Sklaven. Dieses Bewusstsein, das sitzt so tief, das können wir, glaube ich, gar nicht nachempfinden.
Ja, Amanda Gorman hieß die, glaube ich.
Großartig. Ne?
Ich kannte keiner vorher. Begeistert. Ich habe auch per Handy hier, Arne, guck mal das Video an. Und dann guckst du dir das an und denkst so, allein auch dieses, wie es vorgetragen war, in diesem Rhythmus, das war ja schon
auch mit den Händen.
Irre.
Großartig.
Also wirklich ganz toller Auftritt. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie aufgeregt die junge Dame gewesen sein muss.
Aber die ist da derartig cool hin.
Super.
Also hat sich cool dahingestellt. 22 Jahre, habe ich auch gedacht. Alle Achtung.
Ja, also für alle, die nochmal die Zeit haben sollten, im Wortlaut das vielleicht nochmal zu durchzulesen, irre. Also genau, das war so ein das war so ein Moment, wo man dachte, stimmt, dafür steht das ja auch, das Land, dass das alles überwunden werden kann und dass das alles eine strahlende Zukunft wieder gibt. Typisch Amis, ne? Mit dem Optimismus, den die auch in sich dann tragen. Ich wollte noch mal sagen, so wie so ein Schnelldurchlauf, gucken wir noch mal auf das Verhältnis so zwischen den Ländern und wie die USA sich entwickelt haben und springen jetzt dann schon in die Zeiten, die du gerade genannt hast. Also nach dem Zweiten Weltkrieg ja irrsinnig viel Kredit, Marshallplan, Aufbau Europa. Wobei man auch da einschieben muss, warum? Um hier Absatzmärkte zu haben. Also natürlich auch das Kalkül, wir helfen Europa, damit wir da auch unsere Waren hinverkaufen können. Ja,
und auch im Zeichen des Kalten Krieges.
Auch Abgrenzung
zur Sowjetunion, das hat ja auch eine Rolle gespielt.
Aber all das hat eigentlich, glaube ich, überstrahlt. Auch wenn du das gerade gesagt hast mit deinem Papa, ich glaube, es war nie unbedingt eine Liebe zum Land, sondern eine Liebe zur Kultur. Weil dann kam, was weiß ich, wir hatten Jazz, wir hatten Rock'n'Roll, wir hatten Woodstock. Also das sind doch eigentlich diese weichen Faktoren, die doch dafür gesorgt haben, dass man immer irgendwie dachte, boah, dieses Land, USA, oder?
Ja, wir haben natürlich auch viel übernommen, viel Schräges, denke ich. Also ich weiß, als ich das erste Mal in die USA kam, 74, auf dem Weg zum Flughafen, haben sie dann bei einem McDonald's angehalten. Das habe ich noch nie vorher gesehen gehabt. Und dann dieser Burger und dieser fette Milkshake, der wahrscheinlich 2000 Kalorien hatte, ja. Also das ist ja dann alles zu uns auch rübergekommen.
Aber hat dir das nicht geschmeckt?
Doch, es hat mir geschmeckt.
Ja, eben, das meine ich. Ja,
als ich aus Amerika zurückkam, hatte ich, glaube ich, 10 Kilo mehr, ja. Also, genau. Aber wir haben es auch dann so übernommen, obwohl es eigentlich nicht, weil du sagst, so eine Liebe zu der Kultur, obwohl es nicht unbedingt hilfreich war. Oder ich sag mal, diese ganzen amerikanischen Filme, die uns beeinflusst haben, also das habe ich dann als Pfarrerin immer wieder erlebt. Jetzt sollte auf einmal der Vater die Tochter in die Kirche führen, habe ich immer gesagt, das ist amerikanisch, ja. Also hier kommen Sie in Deutschland als bereits verheiratetes Ehepaar zur Kirche. Sie haben das Standesamt hinter sich. Was soll der Vater da, die Frau zu? Also solche Geschichten. Ich denke, wir haben manches auch übernommen. Aber natürlich die Musik der Rock'n'Roll, das hat das Jazz.
Der Jazz. Ja. Da habe ich nämlich ein Zitat zugefunden, das fand ich schön, von George Gershwin. Komponist, Pianist, Dirigent, der sagt, Jazz ist das Ergebnis der Energie, die in Amerika gespeichert ist. Fand ich ein schönes Zitat, weil erstmal Jazz ist cool und diese Energie, die eben auch typisch USA ist.
Na, wir haben ja immer gesagt, das ist so ein Melting Pot, ja, also alle Kulturen kommen zusammen und daraus entsteht auch Kreativität. Aber ich denke, heute ist das eher ein Konflikt. Auf der einen Seite die Diversity wollen, Verschiedenes und keine White Supremacy, also dass die Weißen alles dominieren. Und das genau macht die Angst aus, durch die dann diese Proud Boys und so entstehen, die sagen, wir wollen alles verteidigen, so wie es war und so muss es immer bleiben. Also da gibt es schon ganz schön einen Clash.
Wann würdest du sagen, weil jetzt haben wir geguckt, so okay, wo kommt es her ganz grob in der Zwischenzeit nach dem Weltkrieg, aber auch nochmal positiv, also wann kam so dieser Bruch, dass man so dachte, irgendwie ist das nicht alles positiv da drüben, sondern irgendwie ist das alles vielleicht auch bedrohlich. Und wo irrlichtern die eigentlich noch hin?
Also ich denke, ein großer Bruch jedenfalls, das ist jetzt vor deiner Zeit, war der Vietnamkrieg. Mhm. Also Orange, Agent Orange, ja, und dann diese B-52-Bomber mit Napalmbomben, dieses Foto, das um die Welt ging, dieser brennenden Kinder, dieser schreienden Kinder, die mit Brandwunden rennen. Also ich glaube, der Vietnamkrieg und die Kriegsführung im Vietnamkrieg, das hat einen schweren ersten Schlag auf die deutsch-amerikanische Beziehung gegeben. Und dann natürlich in den 68ern auch dieser Aufstand, der in Amerika ja auch stattgefunden hat, der hat manches in Frage gestellt.
Mhm. Überhaupt, dann CIA-Operationen über den ganzen Globus verteilt.
McCarthy-Ära, also ich denke, aber der Vietnamkrieg, das war sicher für meine Generation so eine Frage, das kann nicht sein. Also Amerika, das kann nicht sein.
Ja, für meine Generation war das, glaube ich, nach 2001 die Reaktion Krieg gegen den Terror, die Bush-Jahre. Das war, glaube ich, für meine Generation die, in der wir so irgendwann dachten, also das ist ja wie eine außer Kontrolle geratene Weltpolizei so ein bisschen. Wie so ein arroganter, übermächtiger Gorilla auf dem Schulhof, mit dem du irgendwann nichts mehr zu tun haben willst.
Ich meine, ich habe oft darüber nachgedacht, Al Gore wäre ja fast Präsident gewesen. Es war immer fraglich, ging um Stimmen, hätte man auch nachzählen können, wäre Al Gore 2001 Präsident gewesen, wäre die Geschichte, denke ich, sehr anders weitergegangen, weil er, glaube ich, nicht mit solchen martialischen, militärischen Mitteln versucht hätte, den Terror auszumerzen, was ja eben nicht gelungen ist. Und damals, 2001, denke ich, 9/11, gab es eine ganz große Sympathie mit den Amerikanern. Da gab es ja ganz viel Empathie aus aller Welt. Mhm. Und das ist schade, wenn die Chance hätte anders genutzt werden können, weil was dann kam, der Irakkrieg, gegen den in Deutschland auch die Riesendemonstrationen waren. Also ich war in der Berlin dabei, waren 500.000 Menschen auf den Beinen in Berlin allein.
Warst du dabei?
Gegen den Irakkrieg, ja. Mhm. Da haben wir im Dom vorher eine Friedensandacht gehalten und dann sind sozusagen die Kirchlichen mit den anderen Gruppen mit. Also das war schon in Deutschland sehr klar, das wollen wir nicht, dass ein solcher Krieg die Antwort ist auf 9/11.
Genau, das war dann die Zeit, die dann so meine Generation, ich glaube, das Weltbild so ein bisschen geprägt hat. Und dann in den letzten Jahren kam Trump. Das hat ja irgendwie nochmal allem so ein bisschen den Deckel drauf gepackt, ne?
Also das Traurige ist eben, dass er wie eine Witzfigur rüberkam für uns. Ja, der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika mit diesem und ich mache irgendwas und es passt mir nicht und das ist alles Lügen und er macht selber Lügen und Fake News. Ja, es war schwer, das ernst zu nehmen. Also das war wirklich sehr, sehr dankbar, als ich gesehen habe, wie er dann endlich abgeflogen ist.
Geht nicht nur uns so, geht auch Amerikanern so. Wir haben den Ton einer Amerikanerin, die zwischenzeitlich hier in Deutschland gewohnt hat, es dann nochmal in den USA versucht hat, aber wieder zurück nach Hannover gekommen ist. Bartlett Warren Kretschmer heißt die Dame, New Yorkerin, und hat dies hier gesagt.
Manchmal stehe ich in der Nacht auf und mache mir Sorgen. Und dann schlafe ich wieder ein und manchmal, wenn ich morgens aufstehe, bin ich ermutigt und habe Hoffnung, dass es nach vorne geht. Ich mache mir Sorgen um die Demokratie in den USA. Ich denke, die Bereitschaft, Kompromisse zu treffen, aufeinander zuzugehen, eine Lösung zu finden, ist verloren gegangen. Das sieht man im Kongress. Und Demokratie braucht Kompromiss. Ohne Kompromiss haben wir keine Demokratie. So, darüber mache ich mir Sorgen. Für mich war der 6. Januar wie den 11. September. Ich konnte es nicht fassen. Wir haben diese Bilder angeguckt und konnten es nicht fassen. Und ich hatte dann Hoffnung, dass es tatsächlich eine Wende gibt, dass Leute die Lügen, die da verbreitet werden über den Wahl, endlich entgegensetzen. Und da war ich voller Hoffnung, dass Trump wirklich in den Schranken gewiesen werden wird. Aber inzwischen verliere ich diese Hoffnung. Ich glaube nicht, dass Trump impeached wird, das Amtenthebungsverfahren durchgeht. Und ich verstehe nicht, wie die Republikaner wieder auf seine Seite stehen können. Ich habe Kontakt zu meiner Familie und Freunde und da ist ein großes Ausatmen. Und ich glaube, ich mache mir mehr Sorgen als sie da drüben.
Also ich fasse das nochmal zusammen. Trotz des Sieges von Biden macht sie sich noch große Sorgen. Du hast das auch schon gesagt. Und nochmal der Vollständigkeit halber. Also diese Frau ist zurück in die USA gezogen. Nach der Wahl von Trump ist sie dann aber wieder zurück nach Deutschland gekommen. Und betrachtet jetzt von hier aus die Situation in den USA und macht sich eben Sorgen. Hast du auch noch viele Kontakte in den USA, mit denen du sprichst und auch darüber?
Ich habe eine Freundin hauptsächlich in Atlanta. Mhm. Die ist die Dekanin der theologischen Fakultät da. Mhm. Mit der habe ich Sonntag eine Stunde telefoniert und die macht sich auch große Sorgen. Mhm. Weil sie sagt, also jetzt haben wir zwar jetzt zwei Senatoren aus Georgia von den Demokraten. Was sie sagt, hätte sie nicht zu hoffen gewagt. Ja. Also das zeigt auch wieder, dass auch diese positiven Entwicklungen da sind. Mhm. Aber diese andere Dame, die Senatorin geworden ist und sie sagt, die Stimmung überhaupt auf dem Land ist doch eher so, wir müssen hier unsere Rechte verteidigen gegen diese linksextremen sozialistischen Demokraten, was für uns ja mit Sozialismus wenig zu tun haben, was die an Ideen haben.
Wir kommen jetzt mal auf diese Spaltung hin. Also, denn das ist ja das Bild, das ist der Grund, weshalb diese Frau diese Sorge hat. Und das ist auch das Bild, was hier ja mittlerweile überwiegt. Also dieses negative Image dieser Spaltung einer ganzen Nation, die schiebt sich ja vor all die positiven Dinge, die ja auch irgendwie noch da sind. Und deshalb an dieser Stelle wollte ich mal erzählen, wie das bei mir war, mit meiner Bruchlandung. Meine Brüder waren auch in den USA, der eine war in Kalifornien, super Jahr gehabt, surfen gegangen, der andere war auf der anderen Seite, Ostküste, North Carolina, auch ganz toll. Und das war so dieses kitschige Bilderbuch Amerika und ich hatte natürlich auch diese Vorstellung irgendwie. Und dann bin ich in Alabama gelandet, ich hatte es schon gesagt, Bible Belt, also stockkonservativ da unten, es war eher Kirche statt Strand bei einer Baptistenfamilie, dreimal die Woche in die Kirche. Und eher Country statt Hip-Hop, also musikalisch. Ich war so in Richtung Hip-Hop unterwegs und die Jugendlichen hörten da Country. Also eine ganz andere Welt. Also ich wollte damit nur sagen, ich kenne das ländliche Amerika, das so dicke Feste hinter Trump steht und das Trump gewählt hat. Die sogenannten Flyover States, sagt man ja immer. Und ich glaube, vielleicht fangen wir da erstmal an, weshalb das regional so sich auseinanderentwickelt hat. Du hast es nämlich eben auch schon gesagt, weil ungefähr vor 50 Jahren politisch und geografisch die USA noch relativ durchmischt waren. Also die Leute lebten noch überall sozusagen. Und heute leben konservative Amerikaner mehrheitlich in ländlichen weißen Gegenden und liberale Amerikaner so in ethnisch gemischten Städten. Du hast gerade Atlanta zum Beispiel gesagt. Also das heißt, die kennen sich zum Teil auch gar nicht mehr. Dieses Land zieht auch auseinander von den Orten, naja, wo die wohnen, her, ganz
kurz. Ja, aber jetzt müssen wir aber mal sagen, die Segregation, die gab es ja auch schon vorher. Also jetzt können wir nicht so tun, als hätten vor 30 Jahren beispielsweise Afroamerikaner und weiße Amerikaner gemischt gewohnt. Also das habe ich auch in den 70ern gesehen, da wo die weiße Gastfamilie, bei der ich dann in den Ferien immer war, gewohnt hat, da war weit und breit kein Afroamerikaner zu sehen. Mhm. Also ich glaube schon, dass diese Durchmischung findet im städtischen Bereich statt. Das würde ich auch so sehen. Aber die gab es vorher auf dem Land ja auch nicht.
Stimmt. Zum Beispiel auch bei mir in Alabama, da wo ich gewohnt habe, wo ich zur Schule gegangen bin, wenig Schwarze, obwohl ja in dem ganzen Staat insgesamt 60%, glaube ich, schwarz sind. Das stimmt. Also diese Trennung gab es schon. Ich meinte aber, weil ich darauf hinaus wollte, wieso diese beiden Lager entstehen konnten, dass die Leute dann auch sich sozusagen, wenn ich liberal bin, wohne ich auch nicht mehr in den Südstaaten, sondern ziehe woanders hin. Also sie trennen sich wirklich auch räumlich, nicht nur aufgrund der Farbe, sondern auch der politischen Überzeugung.
Also das ist was wir ja auch wenig kennen. Also mir hat auch einer mal gesagt, da war ich in einer orthodoxen jüdischen Gemeinde eingeladen zum Shabbat Shalom. Und dann sagte er, es ist auch so, dass du zusammenziehst. Also orthodoxe Juden ziehen dann eben in Richtung Synagoge, in der sie sich wohlfühlen. Oder du ziehst in Richtung der Schule, wo dein Kind zur Schule gehen soll. Das ist sowas, was wir uns schwerer vorstellen können. Also du ziehst dahin, wo du dich wohlfühlst im Milieu, im sozialen, politischen Denken untergleichen. Genau. Und das ist, denke ich, was wir uns so schwer vorstellen können. Aber es ist natürlich auch eine gewisse Angst, sag ich mal, derer da, die diese weiße Überlegenheitsklasse lange, lange waren. Als ich in Atlanta an der Uni war, haben sie gesagt, in der Emory University, du musst ja immer ankreuzen, was bist du von der ethnischen Herkunft her. Und ich habe das lange nicht kapiert. Ich bin kaukasisch, Caucasian. Und das war das erste Mal, dass an der Universität im ersten Semester die Caucasians in einer Minderheiten waren. Also Hispanics, Afroamerikaner und Asiaten in der Mehrheit im ersten Semester. Und das macht natürlich denen, die gewohnt sind, das Land zu prägen, dass es so ist, wie Sie das kennen, europäischer Herkunft in der Regel, denen macht das Angst.
Margot, ganz kurz will ich auch noch mal gucken, weil das viele irgendwie nicht verstehen, dass man denkt, wieso sind da so zwei Lager? Also wir haben diese zwei Parteien, Demokraten, Republikaner, ganz anders als bei uns. Jahrhundertelang ist man damit auch ganz gut gefahren, weil es zwei Parteien waren, die sich bis auf Nuancen eigentlich fast ähnlich waren und die ihre Aufgabe darin gesehen haben, mit der anderen Seite das Land voranzubringen. Und mittlerweile sind daraus zwei unversöhnliche Lager geworden. Manche sagen sogar verfeindete Stämme, deren Hass auf den jeweils anderen größer ist als die Liebe zu dem einen Amerika. Ich habe das von jemand anders übernommen, diesen Gedanken, aber ich finde den eigentlich ziemlich stark und ziemlich klar. Denn so wirkt es doch gerade, oder?
Ja, ich meine, das sehen wir doch auch, wenn dann gesagt wird, wie hat er immer gesagt, Hillary Clinton muss ins Gefängnis oder wir werden diese Bitch vertreiben, hat jetzt eine gesagt, mit Blick auf Nancy Pelosi. Also da ist auch eine Sprache an den Tag getreten, die nichts mehr von dem einigen Amerika zeigt, sondern das ist wirklich Feindschaft und Hass geradezu übereinander. Also das finde ich schon auch problematisch zu sehen. Das ist nicht Demokratie dann.
Du warst 2010 das letzte Mal länger da?
Länger, 6 Monate war es 2010, also 5,5 Monate.
Hast du das da auch schon so wahrgenommen oder hat sich das jetzt nochmal enorm verändert?
Also ich finde, das hat sich enorm verändert nochmal und das liegt sicher daran, dass der Präsident das vorgegeben hat. Ja, also wenn eine Sprache, eine menschenverachtende Sprache von sich gegeben wird oder der Kerl, der sagt, also ich kann jeder Frau zwischen die Beine passen, wenn es mir passt. Was ist denn das für ein Frauenbild auch beispielsweise? Wenn da auch auf seinen Bildern ja auch niemand auftaucht, anderer ethnischer Herkunft als weiß-europäischer, dann finde ich das schon problematisch. Und wenn wenn wir jetzt nochmal auf die Kirchen kommen, wenn evangelikale Christen und auch die römisch-katholische Kirche Trump dafür alles gerechtfertigt haben, bloß weil er gegen Abtreibung war, dann finde ich das auch sehr, sehr problematisch.
Ja, du hast da einfach das ist ein irre tiefer Grabenkampf. Es ist ständig ein Grabenkampf. Es geht ständig um, ob das Waffen, Abtreibung, es sind ständig Themen, die hochgegriffen werden, um diese Stammesfehde weiter auszutragen. Es ist
also mir irre hat eine vergiftete erzählt, Atmosphäre. Ja, also sie ist, viele sind Thanksgiving 2020 nicht nach Hause gefahren, was sie sonst immer tun, weil sie Angst vor der Auseinandersetzung hatten in der Familie.
Also man sagt ja in Amerika sowieso. Ob man für Trump ist oder gegen Trump.
Ja, über lieber spricht man nicht über Politik am Esstisch. Aber da gibt es jetzt auch Risse, richtig massive Risse durch Familien durch.
Ja, wir haben da auch einen ganz guten Ton zu von einem Amerikaner, der auch eigentlich genau das sagt, dass es schwierig ist, mit der Familie darüber zu reden, über die verschiedenen Positionen, die man mittlerweile innehat. Vielleicht hören wir da mal rein.
Das letzte Mal drüben war ich zu Weihnachten 2019, 2020. Natürlich spricht man mit normalen Leuten in Gänsefüßchen. Das heißt, nicht die Trump-Anhänger, kann man über die Politik in Amerika sprechen. Und alle haben gesagt, es ist wahnsinnig, was mit Trump hier passiert. Ich möchte aber sagen, von denjenigen, die ich kenne, die Trump-Anhänger, die ich kenne, mit den meisten kann man nicht argumentieren. Mit einigen schon. Einer von meinen Brüdern zum Beispiel ist Trump-Anhänger und mit dem kann man darüber reden. Der kann erklären, warum er für Trump ist und es ist nicht einfach Make America Great Again. Der hat Gründe angegeben, wo ich nicht seiner Meinung bin, aber konnte mindestens Gründe angeben. Das war mindestens, konnte er das erklären und dann kann man mit ihm dann hin und her argumentieren etc. Aber mit vielen kann man das nicht machen.
So, und die Frage ist ja, Margot, wie fing das an, dass das sich so zementiert hat und so emotional wurde? Und man kann das so erklären, und zwar mit der Bürgerrechtsbewegung in den 1960er Jahren in den USA. Nach dem Wahlrecht, das die Schwarzen dann ja errungen hatten, haben die Demokraten auch auf diese Stimmen gesetzt. Und für die Republikaner, ich hatte ja gesagt, vorher waren beide Parteien sich relativ eins und relativ ähnlich, für die Republikaner war das wie ein Verrat und die haben danach ihre Aufgabe darin gesehen, die schwindende Mehrheit und die Vormacht der Weißen zu bewahren. Also du hast in diesem Moment, in dem die auf unterschiedliche Pferde gesetzt haben, fing sozusagen das Auseinanderleben dieser beiden Parteien statt. Was natürlich auch der Grund dafür war, dass immer auf der anderen Seite der Republikaner, du hast es auch schon gesagt, White Supremacy und diese große Angst, weil ja in den USA demografisch immer mehr Afroamerikaner und immer mehr Latinos sein werden. Das heißt, die Sorge bei den Republikanern, dass das wirklich mal vorbei ist mit der White Supremacy, ist ein Grund dafür, dass sich das immer weiter auseinanderfrisst mit dieser ganzen Inbrunst.
Also das ist jetzt vielleicht in den letzten Jahrzehnten der Punkt, aber ich denke natürlich, wenn wir ganz zurückgucken in der Geschichte, ist es doch schon der amerikanische Bürgerkrieg. Also die Sklavenhalter, die darauf bestehen, dass sie andere Menschen besitzen dürfen. Mhm. Ja. Und dann die Liberalen aus dem Nordosten, die eben sagen, nein, jeder Mensch ist gleich und dann zu der Erkenntnis kommen, das gilt auch für Menschen jeder Hautfarbe, jeden Geschlechts. Also da fängt das doch schon an im Bürgerkrieg. Und dann die Schmach, das kann man in den Südstaaten ja immer noch sehen, diese Schmach, dass sie besiegt wurden, das sitzt ja auch wie eine Legende, ganz, ganz tief. Ich finde das so interessant, ich war dann in Charleston, auch in Savannah, das sind ja so diese ersten Städte und da siehst du diese gigantischen Villen, die toll aussehen, das sind aber alles die Besitzer der großen Farm, auf denen Sklaven abgeschuftet haben. Also der Reichtum dieser weißen Besitzer dieser großen Villen in Charleston und Savannah, der ist erwirtschaftet von den Schwarzen, die als Sklaven gehalten wurden unter erbärmlichsten Umständen. Und dann siehst du auch, damals gab es eben auch schon Liberale, diese Underground Railroad. Das habe ich gesehen in Charleston in einer Kirche. Da war ein schwarzer Sklave, der war da der erste Prediger. Und da siehst du diskret versteckte Löcher im Boden der Kirche. Und das war eben ein so ein Ort, da wussten die Sklaven, die versucht haben, in den Norden zu kommen, dann da kriegen sie Wasser und Brot. Da hatten sie ja solche Stationen, von denen sie das genau wussten, auf dem Weg nach Norden. Also es gab da auch schon die Liberalen, die gesagt haben, das kann nicht sein, jeder Mensch ist gleich. Und ich finde zum Beispiel ein ganz tolles Symbol, das muss ich nochmal sagen, jetzt soll der 20-Dollar-Schein ja geändert werden, statt vom 7. Präsidenten Andrew Jackson, der selber Sklavenhalter war, kommt auf den 20-Dollar-Schein jetzt Harriet Tubman, eine Amerikanerin, die schon ganz früh in den 19. Jahrhundert versucht hat, mit der Underground Railroad eben als selbstbetroffene Sklaven zu befreien. Also diese beiden, ich will nur sagen, dieses liberale Amerika, das wir alle so mögen, und dieses andere Amerika hat es eigentlich immer gegeben.
Aber ein Unterschied ist, das stimmt, weil du gerade beschreibst, dass Sklaven dann geflohen sind in den Norden, der dann liberaler war. Wählen konnten sie noch immer nicht und hatten keine Teilhabe. Und dann eigentlich mit dieser Entscheidung und mit der Tatsache, dass demografisch es sich so entwickelt, dass es immer mehr Afroamerikaner gibt, wurde der Zündstoff größer sozusagen und die Emotionalität. Und ich kenne das ja auch mit dem Rassismus. Wie gesagt, ich war ja in Alabama bei einer Baptistenfamilie, die waren wirklich fromm. Ne? Die gehen dreimal die Woche in die Kirche. Ich musste nur einmal mit am Wochenende. da gab es auch immer ein schönes Buffet und so. Das war auch alles ganz nett. Und die gehen mit der Bibel, es gibt erst, du gehst dahin nach Alter unterteilt, gehst du in deine Bible School vorher erst, also du gehst erstmal die Bibel wirklich durch und lernst nochmal einige Psalmen und sprichst darüber und gehst später in den Gottesdienst. Die hatten einen Heiligenschein um sich herum, fromm ohne Ende, aber waren zutiefst rassistisch. Also die Ansage, als ich ankam, war erstmal, Arne, also am besten, du verabredest dich nicht mit Schwarzen, du hast am besten keine schwarze Freundin oder so, weil dann hätten wir hier ein Riesenproblem. Also diese Doppeldeutigkeit, die war für mich auch total irritierend.
Weißt du? Ich muss auch sagen, ich finde das theologisch empörend. Ja.
Genau.
Das ist überhaupt nicht haltbar.
Genau.
Und das finde ich auch, ist was ein großes Problem ist für mich, auch mit vielen Kirchen. Und man muss ja auch sagen, dass in den USA sich jeder Pfarrer nennen kann. Ja, also da gibt es auch Gemeinden, die müssen überhaupt keine Ausbildung haben, die Pastoren. Also der Begriff ist nicht geschützt.
Ja.
Und dann bilden sich auch Gemeinden, die einiges weitergeben, wo ich mich nur wundern kann. Also historisch-kritische Methode oder universitäre Ausbildung ist dann überhaupt nicht Sache.
Und das fand ich einfach auch faszinierend, dass sie selber gar nicht darauf kommen, auf diesen Gedanken, dass das unchristlich ist, das noch so durchzuziehen mit diesem strukturellen, tiefsitzenden Rassismus.
Also ich hatte eine junge Frau auch an der Uni in Atlanta und die sagte, die kam aus der Southern Baptist Convention und kam dann immer und hat gesagt, Frau Kiesmann, wussten Sie das? Und wussten Sie das? Und die Eltern hatten totale Angst, wenn sie da Theologie studiert, dann könnte es sein, dass sie irgendwelche Abfall vom Glauben Geschichten erlebt. Und für die war das aber so eine Horizonterweiterung, Wissen und Bildung. Und ich glaube, das Einzige, was dagegen hilft, ist Bildung.
Wogegen?
Gegen diesen tiefsitzenden Rassismus, gegen diese Ausgrenzung und Begegnung natürlich. Und deshalb ist es in den großen Städten anders, weil die Menschen sich sowieso begegnen. Wir reden jetzt immer über Afroamerikaner, aber es geht ja auch Amerikanern asiatischer Abstammung so. Die erleben ihre eigene Art von Rassismus.
Das alles findet ja auch wiederum immer mehr statt. Ich hatte gerade gesagt, die Debatte, die wird immer emotionaler geführt. Wir haben gerade gesagt, dass da ein Kulturkampf stattfindet, der ja auch übrigens von der anderen Seite auch geführt wird. Also wenn die eine Seite immer sagt, wir brauchen mehr Diversität und das, was du gesagt hast, die andere Seite fährt ja auch immer höhere Geschütze auf. Es gibt so eine ja, so eine Bewegung gegen die Diskriminierung, dass jetzt die Weißen wiederum diskriminiert würden.
Also das, da habe ich jetzt gerade einen Artikel gelesen, auch von einem weißen Theologen, also einem deutschen Theologen, der in den USA war und der sich jetzt total diskriminiert fühlt, weil er sagt, als weißer Mann darf man ja nicht mal mehr publizieren in den USA. Das ist gegen Diskriminierung, die doch nicht weiterführt. Und was wird denn da jetzt gemacht? Und das gibt es ja wohl auch. Also ja. Jetzt.
Und da immer das Schlagwort Cancel Culture. Also das hat Trump auch häufig benutzt, nach dem Motto, man darf ja quasi gar nichts mehr sagen. Oder wenn alte Südstaatenhelden, Statuen abgerissen werden. Oder auch dieses, was du gesagt hast, das Beispiel mit dem 20-Dollar-Schein. Da werden auch wiederum die Gegenbewegung, wird sagen, das ist auch Cancel Culture. Da werden alte Helden vom Sockel gerissen und neue installiert und uns wird der Mund verboten. Mhm. Das hat Trump auch enorm befeuert. Ich habe ein tolles Zitat gefunden dazu, was da gerade stattfindet, von einem Musikproduzenten aus Detroit. Sieht das, was passiert ist, so. Momentan, sagt er, erleben wir das Ende von White Supremacy, also von der weißen Vorherrschaft. Eine Weltsicht, die über 400 Jahre Bestand hatte, läuft allmählich aus. Und jetzt faucht und zuckt das Monster noch ein letztes Mal, bevor es verendet. Da muss man sofort an Trump denken, ne?
Ja, ich finde, wir müssen es aber auch immer klar machen, Amerika ist riesig. Ja, das ist ein Kontinent, das ist nicht einfach so ein Land. Wir wissen ja hier schon, zwischen Ostfriesland und Bayern gibt es Unterschiede. Und ich finde auch, dass die Amerikaner untereinander da das ja sehr wohl wissen. Als ich da war, war ich einmal eingeladen, 2 Wochen bei Freunden in Kalifornien, weil da auch so ein Kongress war. Und die sagten, wie kannst du eigentlich das aushalten da in Georgia? Diese Hillbillies und Rednecks, die sind doch alle derartig ungebildet, das ist ja furchtbar. Und ein anderes Mal bin ich mit meiner Freundin mitgefahren, weil die zu einer Tagung nach Nashville musste. Da konnte ich mit dem Auto gut mitfahren, habe dann in Nashville so eine Tour gemacht. Und der Tourguide sagte dann immer, oder ist hier vielleicht irgendein Kalifornier ohne Humor? Also die haben auch ihre, sag ich mal, ihre Bilder voneinander. Ja? Hier sind die ungebildeten Hillbillies und Rednecks und da sind diese arroganten, surfenden, ständig in der Sonne liegenden Kalifornier.
Ja.
Also es gibt in diesem Land einfach nichts, was du als Einheit beschreiben kannst, dass es jetzt so einen Bruch gibt zwischen Demokraten und Republikanern und die Leute sich irgendwie auch selber einsortieren. Das ist langfristig, glaube ich, sehr, sehr belastend.
Ja, ich glaube dir wirklich, der tiefe, große Graben, der sich immer weiter auftut und ja auch übrigens wirtschaftlich, ich meine Schere zwischen Arm und Reich, Turbokapitalismus ohne Ende, also das hast du ja auch alles da drüben und die Fliehkräfte nehmen zu. Also so, bevor das jetzt so düster alles wirkt, was wir heute erzählen, aber so wirkt das Ganze ja gerade, eine Riesenspaltung, ich komme da immer wieder drauf.
Ja, und trotzdem muss man mal sagen, kannst du dann so einen Menschen wie Joe Biden, 78 Jahre alt, erleben, der am ersten Tag seiner Amtszeit ratzfatzfatz das Oval Office umräumt, die Symbole verändert, ganz klare Ansagen macht und sich damit wieder in diese andere Tradition stellt, denke ich. Ja, also das macht mir dann schon Hoffnung, weil dieses Amerika gibt's eben auch, das Amerika, das sich verändern will, das für Recht, Gerechtigkeit, Freiheit einstehen will. Also das dürfen wir auch nicht runterspielen. Vielleicht habe ich eben noch überlegt, war es aber auch schon bei der Wahl von Obama so, weil die ihn bewundert haben, die ihn positiv fanden, dagegen wurde ja von Anfang an gearbeitet von denen, die gesagt haben, der ist ja gar kein Amerikaner, wo ist der denn überhaupt geboren? Also gegen den wurde ja auch doch rassistisch schon massiv angegangen. Also Trump hat alles nochmal gesteigert, denke ich. Und jetzt kann man mal hoffen, dass es eine gewisse Beruhigung erstmal gibt. Das kann man hoffen. Ich bin ein hoffnungsvoller Mensch.
Falls das jetzt wie Werbung klingen sollte für das öffentlich-rechtliche System, dann wäre es mir egal, weil dann ist es eben Werbung, weil du hast noch ein Problem in den USA, und zwar, dass Fernsehsender wie Fox News eigentlich ihren Teil noch dazu tun, um diese Stammesfäden weiter anzuheizen und diese explosiven Themen wie Abtreibung, Waffenrecht immer wieder hervorheben. Und es ist eigentlich ziemlich einfach erklärt, weil wenn du keine öffentlich-rechtlichen Gebühren hast, ist ja klar, dann musst du als Sender erstmal dein Geld verdienen. Das tust du durch Werbung. Wie kriegst du am meisten Geld? Indem die Quoten gut sind. Und wie sind die Quoten gut? Indem du Themen mit großem Erregungspotenzial immer wieder abfeuerst. Weil ich hatte das, glaube ich, in der vorherigen Folge schon mal gesagt, das ist so der dramatische Instinkt des Menschen. Schwarz-Weiß malen. Also du gießt noch Öl ins Feuer und auch da wieder diese Lagerbildung, du zeigst eigentlich das, was dein Stamm sehen will. So, und wenn du da nicht wenn da nicht noch 60% der Leute, ich sag mal, Entschuldigung nochmal, öffentlich-rechtliches System vor der Tür haben, wo ja das System eher auf Konsens, auf mehrere Argumente, Gegenseite hören ausgerichtet ist, sondern immer dieses Reinstechen in diese emotionalen Brutnester, dann ist das schwierig, einen gemeinsamen Nenner zu finden.
Ja, und das hat Trump ja auch befeuert mit seinen ewigen Fake News oder alternative Fakten. Ja, das finde ich schon problematisch. Gleichzeitig müssen wir sagen, die Washington Post und die New York Times haben ihre Auflage erhöht. Also die andere Seite gibt es eben auch von Leuten, die seriöse Nachrichten haben wollen. Allerdings, das ist ja in Deutschland inzwischen auch schon das Problem, dass die Leute sich dann nur da informieren, wo sie sich beheimatet fühlen mit ihrer Meinung.
Genau.
Und dann die andere Meinung, das meinst du ja beim Öffentlich-Rechtlichen, die andere Meinung gar nicht mehr gehört wird. Und es ist die Verpflichtung des Öffentlich-Rechtlichen, dass beide Argumente oder dass verschiedene Argumente zu Wort kommen und nicht nur eine Seite. Also das ist der Vorteil.
Ja. Und du hast es vorhin auch schon kurz anklingen lassen mit der Hoffnung, dass man irgendwie immer denkt, okay, also das ist auch ein großes Thema immer in den USA. Was meinst du? Ist es jetzt zu viel erwartet von Biden zu sagen, okay, der wird einiges wieder kitten und irgendwie kann der die Amerikaner versöhnen? Oder traust du ihm schon so ein bisschen was zu?
Ach, ich muss sagen, ich war schon beeindruckt, wie er das am ersten Tag gestaltet hat. Ich setze sehr viel auf Kamala Harris. Ich glaube, das ist die nächste Generation. Ich bewundere die Frau, die ist großartig. Ich meine, es kann ja sein, dass die nächste Präsidentin wird. Mhm. Und da ist eine Generation gut ausgebildeter, intelligenter Menschen, die was verändern will. Auf die setze ich tatsächlich. Und vielleicht kann man es ein bisschen vergleichen mit der Bürgerrechtsbewegung. Das hat damals ja auch niemand geglaubt, wenn man nochmal die Filme sieht mit Martin Luther King und der ganzen Bewegung, die Veränderung gebracht hat. Mhm. Also ich, wie gesagt, ich bin ein hoffnungsvoller Mensch. Ich hoffe, dass sich das wieder verändert und Amerika jetzt wieder in diese Verträge einsteigt und dass Versöhnung stattfinden kann. Das ist dringend notwendig, dass man diesen Hass, der da verbreitet wird, dass man den bremst.
Wenn die Amis eins können, dann ist es ja auch das, Hoffnung und Optimismus. Wir hören noch mal den Amerikaner, den wir vorhin gehört haben, der sich darüber beschwert hat, dass er kaum mehr mit der anderen politischen Seite reden kann. Denn der hat noch was zu uns gesagt, und zwar, dass er trotzdem der Meinung ist, dass irgendwie alles wieder auch gut werden wird.
Bei mir zurzeit überwiegt die Hoffnung. Das ist die Hoffnung auf eine Seite und eine ganze breite Palette bis zur anderen Seite. Die Radikalen, die am 6. Januar das Kapitol gestürmt haben, das ist natürlich ein Extrem. Es gibt sehr viel dazwischen. Aber zurzeit überwiegt die Hoffnung, dass es besser wird. Das heißt nicht, dass nach 4 Jahren Biden es plötzlich alles besser wird. Wir haben gesehen, nach 8 Jahren Obama wurde Trump gewählt und es wurde alles rückgängig gemacht. Aber ich glaube trotzdem, dass es aufwärts geht und dass es auch vielleicht mit Unterbrechung weiter aufwärts gehen wird.
Genau, Margot. Und wenn man das hört, dass die Amerikaner auch das zum großen Teil selber sagen und dass wir ein typisches Beispiel noch für, wo wir uns die ganze Zeit über die USA Gedanken machen, wenn die das auch noch haben als Schatz, das ist ja auch wirklich so dieses Vorwärtsdenken und diese Innovationskraft. Also man kann kulturell ja trotzdem, glaube ich, erwarten, dass von den Amerikanern jetzt wiederum eine Erneuerungswelle kommt und die irgendwie uns weiterbringt, uns alle weiterbringt, oder?
Also von den Amerikanern jetzt die Erneuerungswelle zu erwarten, ich bin hoffnungsvoller Mensch, das habe ich gesagt, dritte Mal jetzt. Aber ich bin schon jemand, die jetzt sehr darauf setzt, dass die Europäer tatsächlich ihre Gräben überwinden. Du hast das vorhin gesagt, wie Polen und Deutsche inzwischen Amerika sehen. Ich denke, wir müssen zusehen, dass wir hier in Europa zusammenstehen, dass wir auch diese europäische Kultur und die europäischen Projekte stark machen und da ein Selbstbewusstsein haben als Europa, das sehr verschieden ist. Also ich mag Europa, ich habe immer noch längst nicht alles gesehen von Europa und ich sage mal, im Moment geht es mir so, ich werde ein bisschen in Europa reisen die nächsten Jahre. Ich muss so schnell nicht wieder hin im Moment.
Also, dass wir uns sozusagen etablieren, dass wir gar nicht immer rüber gucken und sagen, okay,
was kommt von
dass
Amerika,
die Führung übernehmen, sondern dass wir selber auch einige Sachen machen.
Ja, wir müssen uns auch anschauen, ist das jetzt tatsächlich die Weltmacht? Was passiert da in China? Das ist ja hoch irritierend, finde ich. Und deshalb die Freiheitsrechte aufrechtzuerhalten, das ist Europas Aufgabe, würde ich sagen.
Jetzt hast du schon ein Thema gesetzt für eine andere Folge mit China. Ich dachte schon, jetzt fangen wir noch. Also nach China
nein,
heute nicht mehr.
Nein, ich habe ja, du hast mein Bibelzitat noch gar nicht abgefragt.
Ja, genau, ne? Das hätte ich dann jetzt noch gemacht. Weil
ich gedacht habe, ich möchte eigentlich positiv sagen, wir müssen nicht immer gucken, welche Nation ist first, sondern das ist so ein schönes Bild von der Völkerwallfahrt bei den Propheten Jesaja und Micha. Also, dass Gott dann zwischen den Völkern und Nationen Recht spricht. Und dann heißt es beim Propheten Micha, dann werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen machen, ihre Spieße zu Sicheln. Es wird kein Volk wieder das andere das Schwert erheben und sie werden hinfort nicht mehr lernen, Krieg zu führen. Das finde ich ganz schön. Dann werden die Nationen überwunden sein.
Klassiker.
Ja, Offenbarung.
Schwerter zu Pflugscharen.
Ja, ist doch schön, so eine Hoffnung.
Und sag mir nochmal, warum du das jetzt in Bezug auf die USA gewählt hast?
Weil dieses Nation sein, unsere Nation, das ist wichtig. Wir brauchen Waffen, um uns gegen andere zu verteidigen. Wir müssen aufrüsten. Hm. Wir müssen gegen andere uns in Stellung bringen. Das wird überwunden sein. Und sie können dann, steht da weiter, dann auch gemütlich unter ihrem Feigenbaum oder Olivenbaum, glaube ich, sitzen und müssen nicht mehr in diese Auseinandersetzung, in diesen Streit und Hass geraten. Und dann heißt es nicht eine Nation first.
Und lass uns diesen Gedanken noch festhalten. Den fand ich sehr schön von dir gerade, dass wir sehr fasziniert sind, was in den USA passiert. Und dass man irgendwie auch häufig rüberschaut, um zu gucken, okay, können die jetzt wieder unser Freund sein und gehen die jetzt wieder voran? Aber nee, lass uns auch gucken, was wir können und ob wir als Gegengewicht vielleicht hier in Europa, auch in Deutschland, unser eigenes gutes Ding kochen vielleicht.
Schauen wir mal.
Ja? Aber der Anspruch kann da sein, dass wir das...
Ja, muss ja nicht anti-amerikanisch sein, sondern Nein. Das ist erstmal pro-europäisch.
Ja. Okay, guck mal, dann enden wir heute diese amerikanische Folge pro-europäisch und sehr gern, wie immer, mit deinem Satz am Ende, Margot.
Ja, bleiben Sie behütet.
Und bis zur nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und Zuhören.
Mensch, Margot. Ein Podcast von NDR Niedersachsen. In Zusammenarbeit mit der Evangelischen Kirche im NDR und der Hans-Lilje-Stiftung. Als Video zu sehen ab jetzt auch bei YouTube.